Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die Musik, ein wunderbares Thema für einen Gottesdienst und auch eine Predigt. Was haben wir als Christenheit für eine reiche Musik? Schätze durch die Jahrhunderte, vertonte Monumente geradezu. Und dann auch wieder Zeitgemäßes und Modernes. Natürlich auch immer wieder ein Thema, das die Gemüter erhitzt und zu dem sich auch in unserer Gemeinde ganz unterschiedliche Meinungen finden. In unserem Gesangbuch, da finden sich alte und sehr alte Lieder. Für viele treffen sie ja nicht mehr unbedingt den Geschmack. Und gleichzeitig steckt gerade in vielen unserer alten Lieder eine ganz starke und verlässliche Theologie. Sie strahlen Gewissheit und Vertrautheit mit Gott und seinem Wort aus. Das ist gesungene Gotteserfahrung. Musik. Da war sich auch schon Martin Luther sicher. Verjagt den Teufel und macht den Menschen fröhlich. Musik ist ja auch in besonderer Weise ein Erbe unserer lutherischen Kirche. Luther selbst, der wurde auch die Wittenbergische Nachtigall genannt. Er hat Musiktheorie gelernt, sang leidenschaftlich gern und komponierte mit seiner Laute. Er sagt auch, Musik hilft gegen, ich zitiere, Zorn, Zank, Hass, Neid, Geiz, Sorge, Traurigkeit und Mord. Auch das sagt Luther. Und das ist ohne die Kirchenmusik. Dann von Johann Sebastian Bach zum Beispiel, der ja auch ganz wesentlich von Luther beeinflusst ist. Ohne Bach gäbe es auch keine moderne Rockmusik. Das sei nur am Rande erwähnt. Eine Welt voll Musik. Wie trist wäre das ohne sie. Auch in unserem Predigttext für heute, da wird musiziert. Der Text stammt aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Ein geheimnisvolles Buch mit vielen Bildern, über das viel gerätselt und spekuliert wird. Es geht um das Ende der Welt, um schreckliche Ereignisse auf der Erde und ganz zum Schluss um die ewige Gemeinschaft mit Gott. Ich lese uns vor aus Offenbarung im Kapitel 15, bitte genau zuhören. Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte und die den Sieg behalten hatten, über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Soweit unser Predigttext. Was wir hier hören, ist eine prophetische Vision, aufgeschrieben in einer Zeit, in der Christen im Römischen Reich gewaltsam verfolgt wurden. Und die, die den Mächten der Welt widerstehen und Gott treu bleiben, die singen nun in der Gegenwart Gottes ein Lied. Vielleicht hat mancher die Anspielungen erkannt, das Tier und die Zahl seines Namens, vielleicht einer der bekanntesten kleinen Schnipsel aus der Offenbarung, die sogenannte Zahl des Tieres. Die, die treu geblieben sind, singen nun Gott ein Lied, begleitet von Gottes Harfen, so lesen wir. Wer die gebaut hat, erfahren wir aber nicht. Sie singen vor Gott, singen zu seinem Lob. Und sie singen von einer noch kommenden, späteren Zeit, in der Menschen aus allen Ländern und Völkern zu Gott kommen und ihn anbeten werden. Eine alte Frage taucht jetzt hier auf. Vielleicht ist sie dem einen oder der anderen schon mal begegnet. Warum braucht Gott überhaupt unsere Anbetung? Scharf formuliert könnte man auch fragen, ist Gott ein Narzisst, der von allen Menschen sein Ego streicheln lassen muss? Für Menschen, denen unser Glaube fremd ist, da muss die Vorstellung, dass Menschen vor Gott niederfallen und ihn anbeten, geradezu primitiv und vielleicht sogar korrupt wirken. Vielleicht kann man noch der Logik folgen, wenn es Gott gibt, der allmächtig ist und der Schöpfer aller Dinge, dann verdient er doch die Anbetung von uns Menschen. Das erscheint logisch. Ich würde sagen, es geht aber noch am Sinn der Sache vorbei, dass wir Menschen Gott loben, ihm singen, ihn anbeten, das hat einen Zweck. Und dieser Zweck ist um unsertwillen. Wir Menschen sind Anbetewesen. Das sehen wir bei jedem Fußballspiel und jedem Großkonzert. Das sehen wir am Zeitschriftenregal, im Supermarkt und an der Kleidung unserer Jugendlichen. Wir Menschen, wir wollen das. Jemanden zujubeln, der es wirklich verdient. Die Anbetung, die steckt in uns drin. Wir könnten sagen, die Fanmeile, die verläuft mitten durchs menschliche Herz. Ein tiefer Gedanke. Wem und was gilt unsere Anbetung? Vielleicht nehmen wir das mit in die kommende Woche und achten mal darauf, dass wir anbeten, das steht gar nicht zur Debatte. Wen bzw. was wir anbeten, das ist die Frage. Gott ist der Meinung, es tut uns gut, wenn wir uns auf ihn ausrichten, wenn unsere Anbetung ihm gilt. Unser Herz, unsere Gedanken, unsere Worte, Werte, unser ganzes Leben, ihn im Zentrum hat. Und genau das ist doch des Pudels Kern, wenn es um die Frage von Jüngerschaft und von christlicher Nachfolge geht. Leben mit Gott, Leben für Gott, Leben in einer Haltung der Anbetung. Das heißt, so leben, dass ich auf Gott ausgerichtet bin. Wie eine Kompassnadel in einer Welt voller Anbetung gilt meine Anbetung Gott. Eine gute Adresse. Wir kommen zurück zu der singenden Menge. In der Bibel heißt es, sie singen das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Das sind hier nicht zwei verschiedene spezifische Musikstücke, sondern sinnbildlich stimmen die Menschen vor Gott und wir ein in das Lob, das schon Mose Gott brachte und ebenso das Loblied des Lammes. Da ist Jesus mit gemeint. Ist das nicht toll? Hier ist nicht die Rede von einem Lied über Jesus. Gemeint ist ein Loblied von Jesus. Das Lied des Lammes. Jesus selbst spricht davon, dass sein Wirken auf der Erde und sein Dienst unter den Menschen Gott verherrlichen soll. Und wir stimmen mit ein in das Loblied, das Jesus gewissermaßen selbst seinem himmlischen Vater bringt. Und damit lebt Jesus uns wieder diese Haltung der Anbetung vor. Es gibt noch einen letzten Punkt, den ich machen möchte. Wir reden heute genau genommen nicht über Musik. Wir reden über Gesang. Kantate. Singt. Das ist ein feiner Unterschied, Musik und Gesang. Wenn ich singe, dann verbinde ich Worte mit Klang. Ein Lied ist ja nicht einfach Information, so wie ein Kochrezept oder ein Einkaufszettel. Ein Lied verbindet Information mit Kunst. Inhalt und Schönheit. Wir kennen das bestimmt alle, dass uns manches Lied oder ein Musikstück ganz nah geht und tief berührt. Dass ein Lied etwas ausdrückt, was reine Worte gar nicht vermitteln könnten. Und dann spiele ich voll der Begeisterung vielleicht einem guten Freund mein ganz besonderes Lieblingslied vor und die Reaktion ist dann eher verhalten. Die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Musik berührt meine Seele, das ist ganz subjektiv. Aber Gott hat uns so geschaffen, dass wir für Schönheit empfindsam sind. Gesungen lassen sich ja auch Dinge viel besser merken. An der Uni im Hebräischunterricht zum Beispiel. Da haben wir das hebräische Alphabet mit einem Lied gelernt. Ich singe das jetzt nicht vor, aber ich kann es immer noch. Nicht von ungefähr hat auch Martin Luther mit Gesang Glaubensinhalte vermittelt und viele Lieder über den Glauben geschrieben. Viele sind immer noch in unserem Gesangbuch. Und vielleicht hat der Niedergang unseres gelebten Glaubens von Generation zu Generation auch damit zu tun, dass wir daheim kaum mehr christliche Lieder singen. In der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort. Damit ist Jesus gemeint. Das Wort Gottes, das die Welt ins Sein ruft. Für die alten Griechen, da war ganz klar, dieses Wort, auf Griechisch heißt es Logos, das ist die Erklärung dafür, warum unsere Welt, in der wir leben, ein geordneter Lebensraum ist, mit Naturgesetzen und Regelmäßigkeiten. Die Welt ist ordentlich, weil ein vernünftiger Geist, das Wort, sie erdacht hat. Aber ein anderes fehlt noch. Die Welt ist auch schön. Die Welt ist nicht nur geordnet, sie ist auch schön. Schönheit in Farben, in Formen, in Klängen und im Leben in all seiner Vielfalt. In der Buchreihe Die Chroniken von Narnia. Vielleicht mal kurz. Wer kennt's? Ja, ein paar. Die Chroniken von Narnia, also von C.S. Lewis, im letzten Jahrhundert geschrieben. Und in einem Buch in dieser Reihe, das vom Verlauf der Dinge her als erstes spielt, da finden zwei Kinder durch magische Ringe einen fremden Ort. Eine Welt, die noch völlig leer ist. Und dort angekommen, hören sie ein Lied, das der Löwe Aslan singt. Wer die Narnia-Bücher bzw. die Filme kennt, der weiß schon, dass der Löwe Aslan Jesus symbolisiert. Und was dann passiert in dieser Geschichte ist, das Lied des Löwen erschafft eine neue Welt, die übersprudelt von Leben. Am Anfang war das Wort. Mehr noch, am Anfang war das Lied. Zumindest laut C.S. Lewis. Aber wir verstehen den Gedanken, den er damit transportieren möchte, nämlich, Gott ist nicht nur ein nüchterner Baumeister, er ist ein Künstler. Und wir sind nach seinem Bilde erschaffen. Wir haben die Fähigkeit, Gottes Fingerabdruck in der Schönheit der Schöpfung zu entdecken. Und wir können sogar selbst Schönes erschaffen. Mit unseren Händen, mit unserem Leben und auch mit unseren Liedern. Den Gesangsauftritt vor Gott, den werden wir jetzt schon mal üben und singen diese Worte des Liedes aus dem Predigttext. Groß und wunderbar sind all deine Werke. Das haben wir heute auf dem Liedblatt, das wir hoffentlich alle bekommen haben. Und das singen wir jetzt miteinander. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.